die spektakulärsten Dressurakte, um jetzt bei unserem Bild der Dompteusen zu bleiben, bringen eigentlich nichts, wenn sie kein Publikum finden. Und das Publikum der Nuklearmedizin, wenn man so will, sind unsere Zuweiser. Darum freue ich mich jetzt auch auf den Vortrag aus der Onkologie zum Thema, was bringen denn die leuchtenden Bilder? Bringen die leuchtenden Bilder auch leuchtende Augen beim Onkologen oder wo haben wir Verbesserungsbedarf? Bitte.
Sehr geehrter Vorsitzender, danke für die Einladung, dass ich hier sprechen darf. Toni hat mich angerufen und hat mich gefragt als Hämatologe, ich arbeite auf der Hämatologie und auf der Inneren Medizin 1 an der MOW, ob ich nicht auf einem nuklearmedizinischen Meeting sprechen möchte. Er hat gesagt, was habe ich da dazu beizutragen? Hat er gesagt, na, was macht sie mit all diesen Befunden? Und ich möchte jetzt einmal so ein Beispiel bringen, was wir mit diesen Befunden machen und dass sie eigentlich sehr, sehr ausschlaggebend sind. Das sind meine Interessenskonflikte. Wir hatten eine 36-jährige Dame, fit, die nach einer Hemithyroidektomie zu uns gekommen ist mit der Diagnose eines Burkitt-Lymphoms, EBV-negativ. Das, was hier im Nachtragsbefund steht, dieses CMYK, hat sich auch bestätigt. Was ist das Burkitt-Lymphom? Das Burkitt-Lymphom ist ein sehr, sehr aggressives Lymphom. Wir sagen, wenn der Patient kommt und einen traubengroßen Lymphknoten hat und man möchte ihn nächste Woche wiedersehen, dann ist das Ganze faustgroß. Und ich habe hier den KI von 100 eingeringelt, weil wir damit wissen, dass der Tumor wirklich sehr, sehr aggressiv und schnell voranwächst. Wie gesagt, das war eine fitte junge Frau. Und wir wollten natürlich das Enabler festlegen, das klinische Stadium, und das sind die PET-Bilder dazu. Und wir sehen, dass es einen Befall auch vom Darm gibt, der diffus infiltriert ist, wodurch wir also automatisch von einem Viererstadium ausgegangen sind. Was ist das Burkitt-Lymphom? Das Burkitt-Lymphom ist an und für sich eine sehr, sehr aggressive Erkrankung, aber, und das sehen Sie hier an unseren eigenen Daten, eine über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit einer 5-Jahres-Überlebenschance und damit wirklich einer kompletten Heilung. Und was man sich hier auch vergegenwärtigen muss, das ist egal, welches Stadium. Ob das jetzt ein 1er-Stadium ist, ob das jetzt ein 4er-Stadium ist, all diese Patienten wurden hier zusammengefasst und wir wissen von unseren Protokollen, wir haben ein über 90-prozentiges 5-Jahres-Überlebenschance. Aber was sind unsere Protokolle? Weil das ist natürlich das Nächste, was sich der Hämatologe fragt. Das ist Hochdosis-Chemotherapie, die mit Immuntherapie gemeinsam verabreicht wird. Und was bedeutet Hochdosis-Chemotherapie? Das bedeutet, dass der Patient eine Therapie bekommt, die das Knochenmark so stark beeinflusst, dass eine Aplasiezeit von circa 2 bis 3 Wochen ganz automatisch entsteht. Das heißt, der Patient wird immunsuppressiv unter Anführungszeichen und ist hier für unterschiedlichste Keime dann 2 Wochen lang empfänglich aufgrund dieser enormen Immunsuppression. Was wissen wir noch? Wir wissen, dass wir eigentlich diese Hochdosis-Chemotherapie, und hier sehen Sie einen so einen Block, der circa, wenn alles bestens verläuft, 1 Monat braucht. Ja, davon sind circa 7 Tage Chemotherapie, dann schließen sich da 2 bis 3 Wochen Aplasiezeit an. Das heißt, der Patient ist rund 1 Monat stationär. Und wir wissen auch, dass wir das Ganze wiederholen müssen. Ja? Und das ist sehr wohl stadiumabhängig, ob ich jetzt 4 Gaben geben kann oder 6 Gaben. Was Sie hier in Rot sehen, ist das Rituximab, ein CD20-Antikörper. Außerdem gehört das Burkitt-Protokoll auch zu der akuten lymphatischen Leukämie. Der Pathologe bezeichnet es sehr gerne auch als ALLL3. Und damit hat diese Erkrankung auch ein gewisses Risiko, in das zentrale Nervensystem überzugehen. Dadurch sind Intradekaltherapien auch hier als Fixum vorgesehen. Also das steht faktisch, dieses Protokoll, bis zum Ende steht faktisch vor dieser jungen Dame und wir haben damit begonnen. Wir haben die Aplasiezeit eigentlich ganz gut überstanden und dann präsentiert sie sich mit folgenden Befunden. Und jetzt kommt der Kliniker. Wir sehen, dass die Aplasiezeit eigentlich vorbei ist. Die Patientin hat mehr als genug Leukozyten. Obwohl das G-CSF bereits abgesetzt worden ist, hat sie eine massive Leukozytose. Wir sehen, dass auch die Thrombozyten bereits stärker regeneriert haben. Wir sehen, dass immer noch eine Anämie vorherrscht, höchstwahrscheinlich ohne einen Eisenmangel oder eines Vitamin B12-Mangels. Was wir auch sehen, ist in der Gerinnung, dass die Gerinnung schlechter wird. Das bedeutet, wir sehen einen Abfall der Thromboplastinzeit, wir sehen, dass die APTT länger wird, das Fibrinogen hält sich noch ganz gut. Also schauen wir gespannt auf die Chemie. Die Elektrolyte eigentlich soweit in Ordnung und ich sage auch das Calcium soweit in Ordnung, weil wenn man sich das ionisierte Calcium in Zusammenhang mit dem Albumin ausrechnet, passt es. Die Niere funktioniert eigentlich sehr gut, da haben wir absolut kein Problem. Wir sehen auch, dass eigentlich die Harnsäure deutlich erniedrigt ist. Das heißt, wir haben da eigentlich auch einen Anstieg gesehen nach der Chemotherapie, weil wir Tumorzellen kaputt gemacht haben und das hat sich bereits normalisiert. Wir sehen ein ansteigendes Bilirubin. Warum, wissen wir nicht. Passt nicht ganz zu unserer Therapie. Wir sehen, dass das Albumin eigentlich deutlichst abfällt. Das hier ist schon Substitution. Wir sehen, dass die Cholinesterase faktisch weg ist. Wir sehen deutlich ansteigende alkalische Phosphatasewerte. GOT und GPT halten sich aber vernünftig, während die Gamma-GT eigentlich deutlich erhöht ist. Die LDH war normal und wird wieder erhöht. Warum? Das heißt, wir haben deutlich erhöhte Entzündungszeichen. Wir wissen, dass in der Leber ein Problem stattfindet. Wir wissen, dass das Ganze bereits die Blutgerinnung auch mit beeinträchtigt. Das heißt, irgendwo hat es was. Ja? Wir haben unzählige Blutkulturen gemacht, wir haben bakterielle PCRs weggeschickt, wir haben fungale PCRs weggeschickt, weil wir ja diese Entzündungszeichen haben. Aber es ist uns nicht klar, warum diese Befunde da sind. Die Patientin kommt fit, hat 54 Kilo, hat mittlerweile 47 Kilo. Die Patientin hat Anasaka, die Patientin hat einen massiven Aszites und wir wissen eigentlich nicht genau, warum. Wir sind in einer Phase, wo sie längst regenerieren sollte, wo es ihr eigentlich deutlich besser gehen sollte. Wir haben keinen Anhaltspunkt in der Mikrobiologie. So, und das muss ich jetzt auf die Zuweisung für den Nuklearmediziner schreiben. Und da wird es kompliziert. Also, wir schreiten zum Äußersten, wir rufen dort persönlich an, weil ich möchte ein PET-CT. Warum möchte ich ein PET-CT? Kann ich auf diese Befunde hin sagen, dass der Tumor progredient ist? Nein, ich weiß es nicht. Kann ich sagen, dass irgendwo eine Entzündung sitzt? Ja, aber welche? Jetzt sagt der Nuklearmediziner, dann macht es ein CT. Dann kriege ich aber nicht heraus, wie stark meine Therapie auf den Tumor gewirkt hat. Weil das sieht man eigentlich im PET-CT beim Burkitt-Lymphom sehr, sehr gut. Gut, dann möchte ich Sie überraschen. Das war das Bild danach. Das, was wir sehen konnten, ist eigentlich, dass der Tumor deutlich regredient war. Das, was wir sehen konnten, dass es massive Läsionen in der Leber, zum Teil auch in der Lunge gibt. Es gibt hier einen Lymphknoten, der eventuell noch tumorverdächtig ist, aber irgendetwas hat es in der Leber. Und wir wissen eigentlich nicht genau, was. Hat uns das geholfen? Immens. Weil wir können sagen, wir haben den Tumor deutlich zurückgedrängt. Habe ich dadurch Zeit gewonnen? Ja. Ich habe Zeit gewonnen, weil ich weiß, ich habe ein deutliches Ansprechen auf meine Chemotherapie. Ich weiß, dass in der Leber irgendwo eine Entzündung sitzt, ich weiß noch nicht welche, an der ich arbeiten muss. Und ich habe nicht viel Zeit, weil ich sollte ja schon wieder die nächste Chemotherapie starten. Ich habe gesagt, 4 Wochen und dann geht es schon wieder weiter. Gut. Also unsere Überlegung war, in der Leber stimmt etwas nicht. Das war die 150. Mikrobiologie, die wir weggeschickt haben. Ja? Und schließlich und endlich kam auch der Pilz, der auch in dem Befund drinnen gestanden ist, dass das Pilz verdächtig ist. Eine immunologische Reaktion haben wir eigentlich ausgeschlossen, wie Sarkoidose, weil eigentlich unter dieser Chemotherapie kann so etwas nicht auftreten. Also es musste eine Infektion sein. Aber welche Infektion wussten wir nicht genau. Wir haben unsere Standard Operating Procedures während der Aplasie. Das bedeutet, die Patienten werden gegen antibiotisch abgeschirmt, aber auch antimykotisch abgeschirmt. Aber bei ausgerissenen Pilzen muss man das erweitern. So, jetzt haben wir eine schlechte Leber. Wir wissen aber alle, dass antimykotische Therapie eigentlich auch auf die Leber geht. Und wir müssen da aber einen Mittelweg finden. Das heißt, wir haben mit Amphor begonnen, haben dann schließlich das Ganze auf Voriconazol zurückgestellt, nachdem wir den Erreger in der fungalen Breitspektrum-PCR bekommen haben. Und wir haben natürlich eine Leberbiopsie durchgeführt, weil das PET-CT ist keine Histiologie. Wir brauchen so etwas. Ja? Und auch der Hämatologe braucht so etwas. Und da steht tumorfrei drinnen. Das heißt, das ist keine Tumorprogredienz, obwohl eine LDH da war. Wie erklären wir uns die LDH? Die LDH könnte sein, dass sie immer noch so viel GCSF an Bord gehabt hat, dass das im Rahmen der Regeneration noch da war. Und für ein Burkitt-Lymphom sind 400 oder 300 LDH eigentlich nicht viel. Wir kennen viele Fälle mit 4000, 5000 LDH. Also wir haben eine Leberbiopsie durchführen lassen und da sind Abszessformationen drinnen. Jetzt komme ich zum nächsten Problem. Mein nächstes Problem ist, ich habe wieder eine Therapie vor mir, die ablasiogen ist. Das bedeutet, ich würde die Patientin wieder in einen immunsuppressiven Status bringen. So viel Voriconazol kann man da gar nicht geben, als dass in diesem Zeitraum der Pilz weiter wächst. Sie hat sich ein wenig verbessert unter der ersten Therapie, aber für uns war es jetzt extrem wichtig herauszufinden, wie gehen wir weiter auf dieses Burkitt-Lymphom los, weil Chemotherapie kommt nicht mehr in Frage, weil mit der nächsten Aplasie landet sie garantiert auf der Intensivstation. Und jetzt wird es schwierig. Wir haben unsere Pathologin, die Frau Professor Simonic, angerufen. Wir haben gewusst, dass das Burkitt-Lymphom CD19 positiv ist. Und wir haben einen Nachtragsbefund machen lassen, denn es hat mich interessiert, ob das Burkitt-Lymphom auch CD22, CD79b oder CD38 positiv ist. Warum? Weil uns dafür sehr potente Antikörper zur Verfügung stehen. Wirklich sehr potente. In der akuten lymphatischen Leukämie, nicht im Burkitt, haben diese Antikörper die Möglichkeit, zu fast über 80% eine komplette Remission zu erreichen. Aber zugelassen für die akute lymphatische Leukämie, nicht für das Burkitt-Lymphom. Was sind das für Antikörper? Das ist einerseits das Blinatumomab, ein sehr eleganter Antikörper, der auf dieses CD19 andockt und gemeinsam mit einem zweiten Epitop die zytotoxische T-Zelle anlockt. Und die zytotoxische T-Zelle zerstört bei der Verlinkung mit der CD19-positiven Burkitt-Zelle den Tumor. Das war die eine Überlegung. Die zweite Überlegung, war das Inotuzumab Ozogamicin. Das ist ein CD22-Antikörper, der gleichzeitig ein Spindelzellgift angeschlossen hat, der aber ein bisschen auf die Leber geht. Also da fühlt man sich nicht ganz so wohl. Wird bei der ALL vor allem dann eingesetzt im Relapse. Mittlerweile ziehen beide Antikörper auch in die First Line mehr und mehr ein. Und dann, wenn man einen großen Tumorburden hat. Und CD19 wird eingesetzt in der ALL, vor allem dann, wenn man Minimal Residual Disease hat. Also wenn man zum Beispiel auf einem Niveau von 10 hoch minus 3 immer noch ALL-Zellen aufgrund des molekularbiologischen Marshalls im Knochenmark nachweisen kann. Tja, und das waren die beiden Optionen, die wir sozusagen hatten. Und wir haben zuerst zu dem CD19-Antikörper gegriffen. Warum? Weil wir von dem PET-CD gewusst haben, wir haben eigentlich, wenn dann nur noch einen kleinen Lymphknoten in der Achsel, den wir angehen müssen, weil die erste Chemotherapie schon sehr, sehr viel zerstört hat und wir das faktisch gehofft haben, dass durch den CD19-Antikörper dieser eine Lymphknoten auch noch weggeht. Währenddessen keine Aplasie, keine Nebenwirkungen von der Therapie, weiterhin Therapie mit Voriconazol und die Patientin hat faktisch unter dieser Therapie sich mehr und mehr erholt. Um ganz sicher zu gehen, haben wir dann begonnen, Blinatumomab und als die Leberwerte besser geworden sind, auch das Inotuzumab Ozogamicin zu geben und haben das alterierend bis zu insgesamt mit der Chemotherapie 6 Zyklen gegeben. Und dann wollten wir natürlich wissen, wie das ausschaut. Und wir haben wieder nach einem PET-CT gefragt. Und wir sehen, dass die Läsionen in der Leber deutlich besser geworden sind. Wir sehen eigentlich keine Lymphom-Manifestationen mehr. Und das hier ist das PET-CT und jetzt jedes Mal PET-CT und nicht CT. Ja? Wieder das PET-CT nach einem halben Jahr nach dem Therapieabschluss. Und sie ist mittlerweile eigentlich auch nicht mehr auf dem Voriconazol. Der Pilz ist weg, das Burkitt-Lymphom ist weg und es geht ja hervorragend. Sie ist kaum wiederzuerkennen. Es war so beeindruckend, in der Ambulanz sie wiederzusehen, dass ich sie auf die Station hinaufgeschickt habe, weil das steht im blühenden Leben. Und damit möchte ich eigentlich abschließen. Weil das sind die Sachen, wo wir Kliniker das PET-CT sehr gut brauchen können, einsetzen können, verarbeiten können, einfließen lassen können. Und wenn Ihnen aufgefallen ist, ich habe eigentlich meinen Vortrag personalisierte Medizin genannt, denn das ist personalisierte Medizin. Und dazu hilft auch das PET-CT, wenn es nicht eigentlich zur personalisierten Medizin fix dazugehört. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Auch herzlichen Dank.